allen gefallen, wenn wir die Fenster öffnen und das auf die Seite stellen. Ja. Interessant. He? Die einen haben sich wahnsinnig gefreut heute Morgen, die anderen haben eine schlechte Nacht gehabt. Oder schlechten Morgen früh. Wir sind immer noch in der Geschichte von Jesus Christus, es geht noch länger. Und ich werde versuchen, ganz kurz zurückzukommen auf das, wo wir waren, vor etwa 3,5 Monaten. Und zwar haben wir dort die interessante Begebenheit gehabt, dass Jesus drei Jünger mitnimmt auf dem Weg der Verklärung. Und sie dort wirklich eine spezielle Begegnung gehabt, eine Begegnung von einer anderen Art. Weil im Ausgang Jesus hat angefangen zu leuchten, angefangen zu strahlen. Er hat die Stimme vom Himmel gehört, wo Gott noch eins Jesus Sohnschaft und seine Stellung bestätigt hat. Und nachher hat der Petrus in seiner üblichen Art und Weise schnell etwas festhalten. Wir haben über das geredet, dass man das versucht festzuhalten. Das schöne Gefühl, wenn es ihm gut geht. Oder? Und das sind die drei Jünger, die sind jetzt dort mit Jesus waren, haben das erlebt. Und dann ist Jesus geblieben, die anderen sind gegangen. Aber die Verklärung hat irgendetwas, glaube ich, ein bisschen hinterlassen. Und am nächsten Morgen kommen sie von diesem Hügel oben runter. Und dort treffen sie auf eine Gruppe von Leuten, die Jünger plus ein Mann speziell, plus ein paar Schiffe, plus ein ganz Haufen Volk. Und die sind am Kädern. Vielleicht haben sie nicht ganz so eine gute Nacht oder so einen guten Morgen gehabt. Und da treffen zwei Welten aufeinander. Und das ist die Szene, die Situation, die wir mit euch gerne zusammen anschauen. Und zwar würden wir gerne miteinander Geschichte lesen aus Markus 9, 14 bis 29. Und sie kamen zu den Jüngern, seine große Menge um sie herum, und Schriftgelehrte mit ihnen stritten. Und sobald die Menge ihn sah, entsetzten sich alle, liefen herbei und grüßten ihn. Und er fragte sie: Was streitet ihr mit ihnen? Einer aus der Menge antwortete: Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn zu Boden, und er hat Schaum vor dem Mund und kriecht mit den Zähnen und wird starr. Ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen, und sie konnten es nicht. Er antwortete ihnen aber und sprach: O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm, und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn hin und her, und er fiel auf die Erde, wälzte sich und erschau von der Wunde. Jesus fragte seinen Vater: Wie lange ist es, dass ihm das widerfährt? Er sprach: Von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm: Du sagst, wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als nun Jesus sah, dass die Menge zusammenlief, bedrohte er nun einen Geist und sprach zu ihm: Du sprachloser und trauriger Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und riss ihn heftig hin und her und fuhr aus, und er lag da wie tot, sodass alle sagten, er ist tot. Jesus aber griff seine Hand, richtete ihn auf, und er stand auf. Und als er ins Haus kam, fragten seine Jünger für sich allein: Warum konnte ihn nicht austreiben? Und er sprach: Diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten und Fasten. Das ist die Situation, wo wir gerne ein bisschen anschauen, was dort alles so ein bisschen passiert, was dort alles für Situationen, für Dynamiken und für Leute in dem Ganzen drin sind. Gehen wir das probieren, miteinander zu machen wieder.
Guten Morgen, Herr. Ich habe zuerst etwas anderes noch zu erzählen. Eine Situation, die heute sein könnte. Und zwar können wir uns vorstellen, die haben vielleicht schon mal in einem Spital gearbeitet. Zu oben, zu Nacht kommt eine Frau auf den Notfall. Etwas im Bauch stimmt nicht. Man merkt, man muss in Ops fahren. Es hat einen Assistenzarzt dort und einen Oberarzt. Die fahren in Ops und können da operieren. Es ist ein Darmbruch. Die zwei merken, wir können die Frau nicht retten. Es ist in der Zwischenzeit morgen um 3 und sie wissen, wir werden die Frau auf dem Operationstisch verlieren. Dann läuten sie im Chefarzt an. ein bisschen gewährleistet, wenn wir da jetzt heute von morgen an 3 Jahre rufen. Wir haben dem angerufen. Der ist relativ schnell im Spital. Alle stehen einen Schritt zurück vom Operationstisch und der Chefarzt macht die Operation fertig und die Frau überlebt. Das ist so die Situation von dieser Situation heute. Die Operation hat sicher nachher noch eine Nachbesprechung. Wie sie auch eine Nachbesprechung gibt. Auch wie der Marc vorhin schon gesagt hat, Jesus ist mit diesen 3 Jüngern auf dem Berg, sie haben ein gutes Erlebnis und kommen ab. Und mir ist so ist das Leben doch manchmal. Es hat so seine Seasons. Eine gute Season kann sich relativ schnell abwechseln mit etwas, das nicht ganz so einfach ist. Sie kommen ab, das Bergerlebnis ist fertig, das geistliche Hochgefühl, folgen ein bisschen schwierigere Situationen. Der Vater kommt dort hin. Und was eigentlich der Vater ganz schnell lehrt, ist, dass es vergeben ist, auf menschliche Hilfe zu hoffen. Aber dem Vater muss er etwas zugestehen. Er ist gekommen mit dem Sohn, die Jünger konnten nicht helfen. Er hätte sich abwenden, wieder heimgehen und sagen, ich habe es eigentlich schon gewusst, die Jesus-Leute können nicht helfen. Ich habe es mal versucht, aber es geht nicht. Wir haben schon überlegt, wie manchmal in unserem Leben kehren wir relativ schnell, wenn etwas nicht funktioniert. Die Jünger helfen nicht, wir gehen wieder heim, hast doch immer schon gedacht, als nur Humbug. Das macht er nicht. Er hat Geduld, der Vater, und wartet, bis der Jesus kommt. Er hat einen Sohn mit Epilepsie plus einer dämonischen Belastung. Der Sohn hat 2 Sachen. Epilepsie, einfach eine Krankheit, plus hat er dämonische Belastung. Und ich glaube, der Vater hat schon eine Geschichte gehabt mit dem Kind. Das Kind war extrem anstrengend gewesen. Er hat immer müssen schauen, dass es nicht stirbt. Der Mann hat eine Geschichte gehabt. Und so wartet er und hat Geduld, wenn noch ein bisschen Hoffnung ist, bleibe ich dran.
Ja, ich will noch ganz kurz etwas zu dieser Situation von dem Mann. Er sagt, mein einziger Sohn. Und das ist vielleicht noch wichtig, kulturell zu verstehen in dieser Situation. Es war noch eine andere Stelle, ob man einen Sohn oder eine Tochter hatte, im Zusammenhang mit der ganzen Nachfolgeregelung. Also man hat einen Sohn gehabt, der Sohn, der scheint offensichtlich wirklich echt belastet zu sein. Und er kommt und sagt, hey, kannst du meinem einzigen Sohn helfen? Es war für ihn schon auch eine existenzielle Frage nachher. Und er hat sich sehr stark mit dieser Person identifiziert und identifiziert. Er hat gesagt, hilf uns. Nicht nur dem Sohn, sondern ihm auch. Und der Mann hat wirklich darauf gehofft, dass Jesus bzw. seine Jünger ihm wirklich helfen können. Und er ist dort und ich finde es relativ interessant, dass ich sehe, dass die Situation entsteht aufgrund von der souveränen Art und Weise, dass Jesus, wenn er in eine Situation hineinkommt, ob schon der Geist Gottes geleitet ist, nicht einfach darauf losmacht, sondern mal sagt, ja, was ist denn eigentlich los? Warum kettert er überhaupt? Oder? Und dann kann der Vater die Situation von dem ganzen Sohn erklären und sagt, na, das ist interessant, für ihn ist gerade der böse Geist. Oder? Und ich habe mal versucht zusammenzufragen aus diesen 3 Parallelstellen, aus Matthäus, Markus und Lukas, was dort alles gesagt wird. Oder? Und die Beschreibung in Summe ist ziemlich ausführlich. Alle 3 sagen, er ist besessen, er schreit, er verkrampft sich, er hat Schaum vor dem Mund, steht 2 Orten, er hat lange Sequenzen, wo er irgendwie steif wird, er ist mondsüchtig, er ist spastisch, auf fällt ins Wasser, ist Feuer, hat einen sprachlosen Geist, reißt ihn zu Boden, knirscht mit einem Zähnen. Oder? Für die, die ein medizinisches Verständnis haben, Epilepsie sieht in vielen Belangen genau auch so aus. Oder? Und ich möchte bewusst etwas dazu sagen, weil wir können dann auch wirklich auf die geistliche Macht und die Situation sprechen. Epilepsie ist nicht immer nur eine Krankheit, aber schon nicht immer nur dämonisch. Und ich glaube, es ist ein Thema, wo wir die ganze Thematik Krankheit und Besessenheit, ist ein Bereich, wo wir in der Schweiz oder in Europa ein kleines einseitiges Verständnis dafür haben. Und wir versuchen immer alles wunderbar wissenschaftlich zu erklären. Sie sind immer eine aufgeklärte Gesellschaft. Und das mit diesen Geistern, das darf ja gar nicht wirklich Platz haben, weil wenn ich das von eingestehe, dann habe ich das grundsätzliche Problem, dass ich den ganzen Teilbereich einfach nicht begreife und verstehe. Und das kann ich nicht zugeben, also versuche ich immer eine medizinische Erklärung für die Situation. Oder? Und das ist, denke ich, auch hier jetzt eine Situation, wo in der damaligen Zeit eindeutig als Situation verstanden wurde, Krankheit und Besessenheit, und beides hat miteinander zu tun gehabt, von dem her. Oder?
Ja, die Situation zeigt auch einfach wirklich, wie der Teufel wirkt. Der Find will immer zerstören und umbringen, auch bei dir und in meinem Leben. Das ist sein Ziel. Immer wieder. Er schleicht umher und schaut, wo man andocken kann. Und hat anscheinend können andocken bei dem Bub. Im Epheser 6, 12 heisst es, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Der Teufel schiesst immer wieder Pfeile auf unser Leben hier, vom Zweifel oder von was auch immer. Und Jesus zeigt einmal mehr da, dass er gekommen ist, die Werke des Teufels zu zerstören. Auch in deinem und in meinem Leben. Ich war dreimal in Indien. Dort ist es, wir leben hier in einer so einer aufgeklärten Welt. Manchmal denke ich, wir müssen beides kombinieren. Bei uns gibt es eben dämonische Mächte gibt es bei uns schon fast nicht. Die schauen wir nicht an, die glauben wir nicht, wir erklären alles. Und in Indien ist gerade das Gegenteil. Die kommen Leute und sagen immer, eine Frau mit einem Albinismus ist gekommen, das ist dämonisch. Dann denke ich, nein, das ist einfach eine Krankheit. Es ist gerade das Gegenteil. Es ist alles dämonisch und fast nichts ist medizinisch erklärbar. Und manchmal denke ich, es ist irgendwo in der Mitte. Es ist eine Kombination, viel Zeit. Oder es gibt einfach beide Mächte. Und hier, was ich in Indien erlebt habe, ist viele Leute gsi und jemand hat geredet und immer, wenn der Name Jesus gekommen ist, hat jemand Hände angefangen. Jedes Mal, auf die Sekunde, wenn der im Gottesdienst Jesus gesagt hat, hat jemand aufgereiht. Und da sieht man ja auch, wie der Geist gerade auf Jesus reagiert. Die Sachen reagieren. Auch in der Schweiz. Man sieht es manchmal einfach nicht so gut. Sind die?
Ja. Vielleicht ganz kurz einen Einschub dort zum Thema, man sieht es nicht so gut. Für die, die die Sachen geistlich einfach verstehen, ist es interessant, wenn es zum Teil ganz konkret wird, werden Zuschauer gewisse extrem müde schlafen wahrscheinlich. Das ist zum Teil dämonisch. Wo ein Schlafgeist über die Person kommt, damit sie nicht mehr hört, was gesagt wird. Einfach, weil es gesellschaftlich einfacher ist, das so zu verstecken. Man durch dem schreit, das ist ja nicht so, aber in der Schweiz, da schlafen die Leute plötzlich ein. Es war schon ein paar gewisse Leute, wo ich merke, okay, die haben wirklich ein Problem. Gell? Dann merkst du, oh, jetzt wird es ernst. Und die können nichts dafür, das passiert ihnen einfach.
Auch nicht jeder, der müde ist. Das ist wirklich als Entlastung für Abend genau. Und so. Für die, die körperlich arbeiten und endlich mal können hocken in einem Gottesdienst.
Genau.
Nicht für jeden, aber es ist genau auch hier die Herausforderung. Wir müssen spüren, was ist es. Und für das brauchen wir den Heiligen Geist, der uns sagt, was ist es. Ist es eine dämonische Belastung? Ist es eine Krankheit? Ist es gar nicht. Für das braucht man immer wieder den Heiligen Geist. Und wir können nicht übernehmen. Wenn es einmal jemand war und das gemacht hat, das nächste Mal ist es anders. Ganz wichtig. Genau. Jesus will in deinem und in meinem Leben wirklich die Werke von Satan zerstören. Das habe ich selber erlebt. Auch schon ein paar Mal zugeschaut, in der Schweiz hinter einer verschlossenen Tür, ist auch völlig in Ordnung, braucht uns nicht Privatsphäre, aber die dämonische Macht manifestieren. Auch hier. Das ist in Indien ein bisschen offensichtlicher. Aber es ist mir wirklich wichtig, so Sachen passieren heute noch, haben wir auch schon manchmal gesehen und erlebt.
Ja.
Und ist auch gut, weil Jesus will die Sachen zerstören in unserem Leben. Die müssen gar im Namen von Jesus. Laufen nicht mit diesen Sachen weiter, sondern suchen Hilfe, stellen Fragen. Und Jesus hat verheißen, wenn ich frei mache, dann mache ich echt frei. Die Sachen müssen gehen. Familiensachen, selber geöffnete Türen, was auch immer. Es spielt keine Rolle, ob du fromm aufgewachsen bist oder nicht. Das ist mir auch wichtig. Auf die frömmsten Familiengeschichten kann der Find hocken.
Und so, ich will dort jetzt noch ein bisschen ausholen, ganz speziell die Reaktion von Jesus auf die Situation. Weil ich denke, das ist absolut vorbildlich und etwas, was wir lernen sollen. Der Punkt ist ja der, wie es mir so gut gesagt hat, der Geist hat davon reagieren und hat davon manifestieren. Oder? Das steht zweimal. Wir kommen dann ganz kurz bei der Heilung und so, passiert es noch einmal die Freiheit. Aber der Geist fängt an, den Bübel wirklich zu quälen. Oder? Und was macht Jesus? Du Beppo, wie lange geht es schon mit dem Kind so? Das Kind aber dann manifestiert aufgrund der Dunkelheit. Aber er fragt den Vater, ja, wie sieht das aus? Wie lange ist das schon so? Er ist weder im Stress, noch ist er eingeschüchtert, noch hat er Angst, noch hat er andere irgendwelche Sachen, wo man irgendwo versucht, ein Konzept rauszubringen. Oder? Und ich finde das mega spannend. Er ist dort in ihrer Klassenheit, ihrer Autorität, ihrer Ruhe, wo er genau weiss, okay, ich weiss, was für eine Macht das ich habe. Also muss ich nicht einfach auflaufen, Stress bekommen, Angst bekommen ab diesen Macht. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir lernen, entsprechende Sachen auch so handhaben. Wenn so etwas passiert, ich finde, die ersten paar Mal, da wirst du denkst schon, und zwischenzeitlich weiss ich, okay, nein, jetzt warten wir, jetzt mal hören, Jesus, was sagst du? Was ist jetzt dran? Oder? Und dann in ihre Autorität, Jesu Christi, mal dort ein bisschen Ruhe reinbeten und dann schauen, was schlussendlich dran ist. Nicht in den Stressverfall denken, jetzt muss ich sofort etwas machen. Nein, versuchen, wie Jesus entsprechend in Überlegenheit und Ruhe können anfangen, die Situationen anzuschauen, ohne dass sie uns bedrohen oder ohne dass wir Angst haben davor. Weil es heisst zwar, in der Welt hat er Angst, aber sie bedroht die Welt überwunden. Die Autorität Jesu Christi ist ganz klar da, für genau das, was mir gesagt hat, zerstören. Und ich werde durch einen von meinen absoluten Lieblingsversen zitieren, wo es heisst, im Lukas 12, 28, nein, das ist nicht Lukas, das ist falsch, das ist sicher. Richtig, ist Matthäus 12, 28. Wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Und ich finde, das ist immer wieder eine der schönsten Manifestationen, zu erkennen, das Reich Gottes. Das Reich Gottes manifestiert sich, wenn Menschen befreit werden. Und das ist auch Jesus dafür, wie du es gut gesagt hast, im ganzen Leben. Und in dieser Situation sind wir jetzt. Oder? Jesus kommt und schaut das an, in seiner Art und Weise bedroht der Geist. Der Geist reißt ihn einmal und nachher muss er gehen. Der andere liegt da wie tot. Jesus nimmt ihn in die Hand und gibt ihn seinem Vater wieder zurück. Das heisst, er hat den Sohn zurückbekommen und Jesus hat die Autorität genommen und Freiheit, wahre Freiheit geschenkt von dem her.
Ja, nachher kommen wir zu dieser Nachbesprechung. Oh, ich nehme zurück zu meinem ersten Beispiel. Der Assistenzarzt und der Oberarzt können wie sagen, diese Operation machen wir nicht mehr. Wir können das nicht. Darmdurchbruch, aber jetzt gehen wir um das herum, das können wir nicht. Oder sie können eine Frage formulieren, damit sie mehr dazu lernen können. Und das haben die Jünger wieder gemacht. Sie haben gefragt, warum haben wir es nicht können. Und ich habe in meinem Leben noch auch gemerkt, so viel formulieren wir keine Fragen, sondern hökeln einfach etwas ab, weil es nicht gelungen ist. Ich denke einfach, ah, das kann ich nicht. Und wenn wir dann gar nichts mehr können. Einfach, ich denke, wie manches Gebiet in unserem Leben haben wir einfach abgehökelt mit, in dem bin ich nicht gut. Oder das kann ich nicht. Statt dass wir lernen, eine Frage formulieren und weiterhin dranbleiben. Hoffnung haben, hey, ich kann ja das lernen. Oder ich muss es noch einmal und noch einmal probieren. Und dann geht es dann. Zurück zu Jesus gehen. Was habe ich falsch gemacht? Wo war der Fehler? Warum hat es nicht geklappt? Und ich glaube, das hat die Jünger wirklich gewurmt. Warum haben wir jetzt da nicht können? Es hat doch schon geklappt. Genau. Nicht zu vergessen, die Jünger haben schon böse Geister austrieben. Die haben das alles schon gemacht. Einfach jetzt hat es nicht geklappt. Es steht nachher, es hat wegen ihrem Unglauben nicht geklappt. Es steht, die Geschichte steht in Matthäus, Lukas, Markus immer ein bisschen anders. Es ist jetzt ein bisschen ein Gemisch, zum Teil können wir mal ältere Geschichten nachlesen. Das ist noch interessant,
ja, sie anders. Das ist mega spannend, gell? Ja.
Vielleicht, ich habe mir schon überlegt, sind die Jünger routinemässig unterwegs gewesen. Wir haben es ja schon gemacht. So eine gewisse Selbstsicherheit gehabt, es wird klappen. Und es hat nicht. Und dann habe ich schon gedacht, auch eine sehr grosse Gefahr bei uns. Zu denken, wir haben es ja schon gemacht. Wir haben ja schon zusammen gepredigt, dann hätte ich dort auch mal wieder
gehen. Ganz sicher. Schon so manches Jahr Erfahrung.
Reich Gottes ist nie Schema F. Nie. Reich Gottes verläuft immer wieder anders. Das sehen wir auch, wie Jesus gehört hat. Immer wieder anders. Wenn er die blind glaubt, das hat er noch so absichtlich gemacht, dass wir Menschen nicht auf die Idee kommen, jemandem Dreck in die Augen zu streichen. Und denken, dann sieht er den wieder. Es ist immer wieder anders. Und wir können nicht Vollmacht, die wir vielleicht mal gehabt haben, denken, die haben wir einfach. Sondern die muss immer wieder neu erbeten werden. Und immer wieder neu müssen wir in dieser Abhängigkeit zu Jesus bleiben. Das kommt mir in der letzten viel in Sinn. Auch das Manna, das Volk Israel dort wüscht ist, das Manna war nicht haltbar bis am nächsten Tag. Es hat immer wieder frisch sein. Und ich glaube wirklich, Reich Gottes ist nicht haltbar über Nacht. Wir können nicht in etwas im Innen laufen, wo wir mal gesehen haben. Wir können nicht das von gestern anwenden. Sondern wir brauchen immer wieder neu den Heiligen Geist. Immer wieder neu das Gespür. Wir müssen immer wieder fragen. Wir müssen jeden Tag wieder zurück zu Jesus. Wir brauchen immer wieder seine Gnade. Und dann immer wieder das Erfragen, was ist es eben jetzt? Ist es jetzt eine Belastung? Ist es jetzt nichts? Ist es jetzt eine Krankheit? Ist es einfach ein satrainiertes Fehlverhalten? Was auch immer.
Ist es Sünde?
Da braucht es immer wieder einfach, als wir mit Gott sagen, Jesus, zeig uns, brauch uns. Und dann kann seine Vollmacht kommen. Der Jakobus schreibt, dir habt nicht, weil ihr mich nicht bittet.
Sie probiert es. Haben Erfolg gehabt und es geht nicht. Und ich habe mir dann überlegt, ja, was sind das und das so Gründe? Oder, die Fragestellung, wie es mir gesagt, finde ich so wichtig, wirklich eine Frage, die sie aufrichtig. Oder? Und das ist eine Frage, die mich auch beschäftigt, weil ich bete immer für Sachen und es passiert nichts. Und manchmal passiert etwas, dann passiert wieder nichts. Wenn ich 40, 50 Mal bete für das Gleiche, passiert nichts, dann passiert wieder etwas. Was ist es denn? Oder? Und ich habe mir halt ein paar Punkte aufgeschrieben, weil auch kein Center eben, der Kleinglaube ist explizit genannt worden von dem her. Oder? Das Nächste ist, und das ist auch wichtig, wir beten einfach mal, und weil es nicht aus dem Willen Gottes ist, wir beten kurzsichtig, dann haben wir grundsätzlich den falschen Ansatz dazu. Oder? Wir versuchen, wie es mir so das Muster anzuwenden. Und dort dazu kommt mir einfach etwas in Sinn, wo wir in Amerika gehört haben. Ich habe das sensationell gefunden, der AJ Swoboda, einer von den führenden Theologen von Foursquare, hat dort auch etwas Ausspannendes gesagt, im Zusammenhang, wo es darum gegangen ist, wie wir mit dem Thema Gender und so Leute umgehen und grundsätzlich, wie wir mit Menschen weiterlaufen und Korrektur anbringen oder irgendwie Freiheit erbeten, was auch immer. Und er hat gesagt, das Gegenteil von Gehorsam ist das zu machen, wo wir wissen, dass es funktioniert. Und das ist mir wirklich eine sensationelle Aussage gefunden. Das Gegenteil von Gehorsam ist das machen, wo wir wissen, dass es geht. Und jetzt frage ich dich, wie manchmal hast du das schon gemacht? Und jetzt wird die Liste brutal lang im Vergleich zu der Liste und sagst, Herr, was ist dran? Und es hat mich so berührt, gesagt, hey, und das ist genau das, sie haben etwas gemacht und es ist nicht gegangen. Gehorsam heisst, ich muss jedes Mal, und zwar wortwörtlich jedes Mal, wenn ich in eine Situation herkomme, der Herr fragt, Herr, was ist dran? Und dann sagt er vielleicht, wie er mir gesagt hat, in Amerika, Marc, du weißt so, was mein Plan ist. Mach einfach das. Oder er sagt, weisst du, ich will gerne, dass das du das jetzt genau so und so machst. Und die Frage, die muss kommen. Wenn ich im Gehorsam Jesu Christi, wo du unterwegs bist, muss die Frage kommen, Jesus, was ist dein Plan heute in dieser Situation? Und das ist etwas, was wir wirklich müssen lernen, wenn wir im Willen Gottes leben wollen. Lernen, beten und hören. Leise beten, hören und nachher beten für die Leute. Es ist schon interessant, Fernando, hier der Leiter von Spanien, hat so gut in einem Seminar gesagt, wenn ich bete nach dem Willen Gottes, dann muss ich doch hören, was ich soll beten. Sonst kann ich gar nicht nach dem Willen Gottes beten. Auf gut Deutsch, wenn ich bete, muss ich zuerst hören, was ich soll beten. Und dann kann ich einfach beten. Ich kann nicht einfach darauf losbeten und hoffen, dass ich den Willen Gottes bereicht habe. Nein! Und ganz speziell, wenn es um Befreiungsgebet geht, ist das etwas, wo ein absoluter Standardmodus, das ist ein Prinzip, und das Prinzip ist richtig. Wenn ich bete für jemanden, dann bete ich zuerst mal leise und frage den Herr, was ist dran? Und nachher fangen wir an zu beten. Wir haben für ganz viele Männer dafür beten, das war nicht cool. Und jedes Mal frage ich, Herr, was ist dran? Und ich verkenne gleich betet. Weil ich versucht habe zu hören, was der Herr sagt. Und gewisse Leute haben ganz etwas anderes bekommen, als sie erwartet haben. Das weiss ich auch. Weil es halt einfach so ist, dass wir müssen lernen, im Willen Gottes beten und hören, was der Herr sagt. Und dann sagen, okay, lass mal schnell eindenken, es könnte doch so sein. Und nicht, der Herr hat mir gesagt, dass es so ist. Das funktioniert auch so schlecht. Sondern lernen, hören und dann versuchen, wirklich entsprechend zu verstehen, was ist jetzt dran. Nicht, was die letzten 40 Mal schon funktioniert hat. Es kann sein, dass es 40 Mal funktioniert hat. Beim 41. Mal ist es aber anders. Lernen wir hören, bevor wir beten. Und dann geht es darum, dass etwas muss wachsen muss.
Eben, der Unglauben der Menschen genau. Ist wirklich ein Problem. Beten wir, erwarten wir, dass er etwas macht durch uns, dass er uns etwas sagt, was brauchbar ist, für den wir beten. Für unser Leben, dort, wo wir dran sind. Im Hebräer 11,6 heisst es, aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ohne Glauben ist es unmöglich. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. In der Matthäus-Stelle von dem heisst es, auch wenn euer Glauben nur so gross wäre wie ein Senfkorn, könnt ihr den Bergen versetzen. Und wenn ihr euch überlegt, ist immer wieder bekannt, dass Senfkorn so klein. Was ist es genau? Und ich glaube, wenn unser Glaube muss irgendwie zuerst zerstört werden, an uns selber, also wir wissen, wir können es nicht selber, und wenn wir ganze Gescheitheit anwenden, das wird nicht funktionieren, das müssen wir mal irgendwann checken. Und er muss zerstört werden als irgendein anderer Mensch kann, alle menschlichen Möglichkeiten, uns zur Verzweiflung werden bringen, wie der Vater auch. Und dann, da wo der übrig bleibt, wenn wir nicht mehr an uns selber glauben und auch nicht mehr an die anderen Menschen, das ist manchmal eben dann auch so gross wie ein Senfkorn. Und wenn wir das Senfkorn nachher zu dem hergeben, Jesus, Friend of the Sinner and Friend of Mine, der, der gestorben ist und überstanden ist für uns, wenn wir dem das Senfkorn geben, wo dann noch übrig bleibt, dann kann wirklich Grosses passieren. Dann kann er etwas machen aus dem Senfkorn. Und dann entsteht der wahre Glaube. Das ist ein Prozess, bis wir bei dem Senfkorn sind. Senfkorn kommt nicht am Anfang, sondern dort, wo wirklich wir nicht mehr an uns selber glauben und nicht mehr an die Menschen, als die uns helfen können. Und das Senfkorn wird dem bringen, wo gestorben und überstanden ist für uns. Dort passiert etwas. Und ich habe mich nachher schon gefragt, welchen Glauben habe ich jetzt? Den von dem Mann oder den von den Jüngern? Der Mann kommt recht gut weg. Markus 9,24 heisst, sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und die Jünger haben geglaubt, haben wirklich ein bisschen gewusst, wie es funktioniert. Aber Jesus hat sie wirklich korrigiert. Wie lange muss ich noch mit euch unterwegs sein? Und ich glaube wirklich, die Quelle von dem Frischen, manchmal sieht es so klein aus, eben so wie ein Senfkörnchen irgendwo in unserem Leben tröpfelt es eventuell noch ein bisschen. Gehen wir dort her. Das können wir nicht im Alltagsdruckel innen, weiss ich nicht was. Sondern müssen wir manchmal wirklich uns daraus nehmen. Und eben fragen, Jesus, was willst du? Jesus, wo habe ich noch dämonische Belastung in meinem Leben? Wo willst du mich wirklich noch befreien? Wo bin ich nicht frei? Weil Jesus hat verheißen, die ich frei mache, die sind echt frei. Und die Freiheit werden wir nicht bei Menschen finden, sondern einfach bei Jesus. Will ich das? Gebe mich dem noch einmal her, tue ich mein Herz auf für den Jesus, der gestorben und auferstanden ist. Und mich ganz persönlich, das Innerste innen, will wiederherstellen, wo das verheißen hat.
Es ist so, schlussendlich steht so hier auf all Ziel mit dem Glauben. Und der Glaube ist einfach der Glaube. Und es bleibt beim Glauben und nicht bei etwas anderem. Wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Und wenn wir glauben, dann plötzlich werden wir ab und zu etwas sehen. Aber der grösste Teil ist immer noch eine Glaubenssache. Glaube ich oder glaube ich nicht? Und eine Aussage, die ich schon lange kenne, und ich denke, die weiß, ich kenne sie auch, ich brauche nicht einen grossen Glauben an einen kleinen Gott, sondern einen kleinen Glauben an einen grossen Gott. Und dann komme ich viel, viel weiter. Und der kleine Glaube ist offensichtlich meistens nicht einmal so gross wie ein Senfkorn. Aber es geht wirklich darum, dass wir lernen, glauben, dass Gott es wirklich im Griff hat. Und dass er weiss, wie es geht. Und dass er einen Plan hat. Und dass er uns in jeder Situation etwas geben kann. Dass wir entsprechend mit unserem kleinen Glauben an grossen Gott eine Veränderung dürfen erkennen. Und sehen, was der Herr wirklich wirken kann. Und Glaube ist etwas, das wächst. Es ist also noch ein kleiner als ein Senfkorn am Anfang. Es war ziemlich viel kleiner. Und es fängt einfach wirklich damit an, dass wir uns entscheiden, dass wir wirklich glauben, dass Gott ist und dass Gott es echt im Griff hat. Und ich war die Woche in einem Seminar. Zum Thema Future Labs Life, die moderne zukünftige Laborhaus. Und das ist also sehr abstrakt, sehr imaginär. Das hat alles mit AI, ChatGPT, Machine Learning und Datenhandling. Huge Data Management zu tun hatte, war sehr wenig Griffliches. Gewesen. Und dort war eine Frau, gewesen, unter anderem Sinit Viti von einer grossen Foundation, die drittgrößte Foundation der Welt, die x Milliarden von Geld ausgibt. Und sie hat dann gesagt, ich freue mich darauf, wenn der Quantencomputer wirklich funktioniert. Weil dann können wir vielleicht Prozesse, die in einer Zelle abgehen, simulieren. No kidding, so hat sie es gesagt, wortwörtlich. Und ich habe für mich gedacht, spannend. Weiss jemand, wie gross ein Quantencomputer ist, was er alles braucht an Medien und so weiter, für das er funktioniert? Das ist ein riesen Tütschi mit einem noch viel grösseren Kühlaggregat, weil du mindestens 270 Grad musst erreichen. Sonst kann er nicht rechnen, sonst geht es nicht schnell genug. Das kostet Geld nichts Schöneres und vielleicht bringen wir es nachher her, dass es Prozesse von einer Zelle kann simulieren kann. Es ist alles Zufall in dieser Welt. He? Mit einem Knall entstanden und plötzlich haben wir etwas. Die x Milliarden Jahre, wo sie sagen, die längen nicht. Es längt nicht. Und es bleibt eine Frage vom Glauben. Es bleibt eine Frage vom Glauben. Und dann stehen die Jünger jetzt und sie sind wirklich gut in Frage stellen und darum ist ihr Glaube gewachsen. Und dann gibt eine interessante Antwort am Schluss noch, ja, warum ist es denn nicht gegangen? Und es steht dort, aufgrund von der Tatsache, dass es mit Beten und Fasten zu tun hat. Und das ist etwas, was es wirklich auch immer wieder braucht. Und wir ermutigen Menschen, wenn sie wirklich merken, dass sie ein Issue haben, wo sie wirklich loswerden wollen, dass sie vorher fasten und beten, dass sie parat sind. Und das mit dem Fasten ist doch eine interessante Situation gewesen bei den Jüngern von Jesus, weil die haben nicht gefastet. Und die Jünger vom Johannes sagen, jammer, die fasten nie, wir fasten die ganze Zeit. Was ist eigentlich, und dann sagt Jesus folgende interessante Aussage, das finde ich mega spannend in diesem Kontext. Wisst ihr was, solange der Bräutigam da ist, musst du nicht fasten. Aber es kommt die Zeit, wo der Bräutigam von ihm genommen wird. Das ist übrigens gerade die nächsten drei Sätze, die kommen. Seine Ankündigung, dass er entsprechend umgebracht wird. Und dann werden sie dann fasten. Und das ist ein Schritt, ein nächster Glaubensschritt, auch für die Jünger gewesen nachher. Okay, also, beten ist das eine, fasten ist das andere. Und so geht es immer wieder darum, zu sehen, was ist jetzt wirklich dran? Und glaube ich, dass Gott wirklich etwas bewirken kann. Und unter dem Strich sind wir immer schlussendlich mit uns selber beschäftigt, im guten Sinn zu fragen, Gott glaube ich oder glaube ich nicht? Was glaube ich, wie glaube ich? Und der Glaube ist etwas, das wächst. Und das ist das, was einfach auch entsprechend Zeit und Übung und Erlebnis braucht. Und mit der Zeit wächst der Glaube. Und vielleicht erreicht er irgendeine Größe von mir selbst.
Genau, ist mir jetzt noch spontan etwas in Sinn gekommen, was dazu passt aus meinem Leben. Und zwar bin ich 24, das war schon ausgerechnet. Und wir sind in einer...
Vor zwei, drei Wochen.
Ja. Wir haben in Bern gewohnt und sind dort im New Life in Gmain und wir sind in einem Hauskreis. Hat man dann gesagt. Genau. Und das war in einem Quartier, in einem Reihenhäuschen. Wisst ihr dann, warum ich das sage? Mhm. Beim David Stankiewicz, genau, den kennen wir nicht. Matthias war dabei, gewesen, Novak und wer war denn noch im Hauskreis? Stankiewicz, Novak.
Neuberger war noch dabei.
Neuberger, das kann sein.
Friede und Winnie?
Nein.
Sie waren nicht. Nein.
Weiß nicht. Paar
die wären gewesen, ja.
Die wären gewesen, genau. Auf alle Fälle haben die für mich gebetet. Und ich habe mega angefangen. Ich bin am Boden gefallen. Und ich weiß nicht, wie lange es gegangen ist, nicht ganz so kurz. Und nachher bin ich liegen geblieben. Du hast keine Angst
gehabt. Ich war wirklich scary gewesen. Und ich habe nicht so wirklich Angst, als eines von meinen Problemen. Aber dort habe ich auch, bin noch ein bisschen...
Es hat auch dann in dieser Zeit gerade so niemand gekannt. Es war auch für alle ein bisschen neu. Matthias hat heute viel mehr Erfahrung, als er dann hatte. Genau. Und ja... Es war eine Befreiung. Etwas Dämonisches ist gegangen von mir. Ich bin wieder aufgewacht. Genau. Der David hat mega Angst gehabt wegen seinen Nachbarn. Dämon, genau, der Bub hat David geheißen. Dämon hat mega Angst gehabt wegen seinen Nachbarn. Ist nachher gefragt, ob es Lu war gestern Abend. Niemand hat etwas gehört. Und es war wirklich
Lu.
Niemand hat etwas gehört. Aber ja, etwas ist gegangen. Ich hatte das noch mehr, ist mir jetzt einfach gerade das in den Sinn gekommen. Ich bin definitiv 100-mal freier als dem. So etwas Gutes. Aber diesen Sachen kann man auch nicht sagen. Da haben wir die Freiheit. Wenn der Geist kommt und etwas passiert, kann man auch sagen, nein, ich will nicht. Ich hätte nein können sagen. Ich weiß noch, ich habe mich auf das eingelassen. Und es hat mir auch gut getan. Und ich bin freier aus dem Haus raus, als ich eingegangen bin. Und ich war die Beschenkte. Und der Herr will dich und mich. Der Herr ist gekommen, um die Werke vom Teufel zu zerstören. Das will er in deinem Leben ganz persönlich. Egal, was für eine Belastung du hast, er kann das. Und er will das tun. Geben wir es dem, nur er, nicht der Mensch. Das ist nicht um die Menschen gegangen. Es waren alle überfordert, die dort dabei waren. Es hatte niemand geplant gehabt. Nichts, das ist völlig überraschend gekommen. Für mich und für alle, die da waren. Aber der Herr hat etwas da. Sein Heiliger Geist war anwesend und hat etwas in meinem Leben verändert. Und hat mich befreit von einer Belastung, die ich anscheinend hatte. Und das wird er machen heute noch. Und ich wünsche mir das so. Sag mir, ist die andere Bibelstelle mit dem Finger Gott.
Das ist gut, gell? Der Punkt ist der, bevor ich das sage, es geht darum, dass wir aber immer noch festhalten. Das ist das, was ich mitnehme aus Amerika. Ich muss an dem, was mir jetzt gesagt wurde, festhalten. Zu mir hat müssen, und das haben wir wirklich immer wieder diskutiert, wir müssen an dem festhalten, was dann passiert ist, wirklich etwas passiert, dass es jetzt anders ist. Das ist etwas, was wir immer wieder müssen daran festhalten. Und wie machen wir das? indem wir ihm daran glauben, dass es gewesen ist, dass Gott wirklich präsent war und etwas gemacht hat. Dass wirklich eben Jesus Christus, der Geist Gottes gekommen ist, gesagt hat, wenn ich aber durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Das ist immer die Frage, die Leute haben, ja, wo ist das Reich Gottes? Wenn wir das erleben, ist es dann gerade da, und zwar gerade da, vor unseren Augen und vor unseren Ohren. Und es ist dann vor unseren Augen und Ohren gewesen, geschützt, bewahrt, dass es nur für die gewesen ist, die dabei sind. Und das ist, was wir wirklich wünschen, dass das immer wieder passiert. Ja,
wünsche ich mir wirklich. Für uns alle.
Amen.